Ja, schönen guten Morgen. Zur heutigen Predigt habe ich euch nicht nur ein bisschen was mitgebracht, aber das kommt ja später, sondern ich habe auch eine Predigthelferin und ich möchte Tine bitten, mal nach vorne zu kommen. Die wird uns nämlich jetzt was zeigen.
Okay, also keine Angst, ich werde euch nicht langweilen mit Musiktheorie. Ich wollte nur etwas über den Dreiklang erzählen. Und zwar, der Dreiklang, ich weiß nicht, der ein oder andere weiß es vielleicht schon, der besteht aus drei aufeinander geschichteten Tönen und diese weisen spezifisch auf eine bestimmte Tonart hin. Und also der Dur-Dreiklang zum Beispiel, der empfindet das menschliche Ohr als sehr harmonisch. Also vielleicht, Mary Jane, magst du dich kurz ans Klavier setzen?
Genau. Zwei Predigthelfer. Super.
Genau, das klingt sehr harmonisch eigentlich, ne? Nicht irgendwie Missklang oder so. Und das Wichtige dabei ist, man braucht genau drei Töne, damit sie eindeutig einer Tonart zugeordnet werden können. Und wenn ein Ton abweicht, dann ist der Dreiklang nicht mehr spezifisch für zum Beispiel C-Dur. Also wenn man jetzt C-Dur-Dreiklang hört, genau, und wenn du jetzt statt C einfach D, E, G spielst, also nur diese drei Töne, also so. Genau, das ist dann nicht mehr C-Dur. Genau, und dann kann die Tonleiter nicht mehr als solche genau identifiziert werden. Und es entsteht eine völlig andere Tonart oder auch ein Missklang. Also es gibt da verschiedene Arten auch von Dreiklängen, so Normal-Dur, Moll-Dreiklänge gibt es, übermäßig und vermindert, und dann gibt es verschiedene Stilrichtungen, wo man es halt dann einsetzt. Und wichtig ist dabei, die Verwendung ist jeweils abhängig von dem, was der Komponist mit dieser Musik, die er spielt, aussagen möchte. Also wenn er etwas Harmonisches aussagen möchte, dann macht er einen harmonischen Dreiklang. Und wenn man also C-Dur spielen möchte, muss man sich an genau diese drei Töne auch halten. Genau.
Super, vielen Dank, Tine. Was hat das jetzt mit der Predigt zu tun? Es wird eine Weile dauern, bis ihr die Auflösung erhaltet, aber ganz herzlichen Dank. Haltet euch das im Kopf. Das war eine sehr gute Erklärung, die uns nachher bildhaft helfen wird. Mit meiner heutigen Predigt setze ich meine Predigtserie im Johannesevangelium aus. Das habt ihr auch schon im Gebet gehört an anderer Stelle. Und ich möchte heute euch sozusagen das Gemeindemotto für dieses Jahr enthüllen, vermitteln, zeigen, was ich mir dabei gedacht habe, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat. Es wird deshalb eine etwas andere Predigt, als ich sonst halte. Sonst haben wir einen längeren Bibelabschnitt oder mehr oder weniger langen Bibelabschnitt, kommt drauf an, aber einen Bibelabschnitt, den wir ja ganz intensiv auslegen. Heute ein bisschen anders, aber es wird auch einen Auslegungsteil geben, also keine Angst. Wir werden auf alle Fälle Zeit in Gottes Wort verbringen. Also erst nochmal zu dem Thema der Gemeindemottos. Wie sind wir darauf gekommen? Also das hat ja irgendwie plötzlich vor 3 Jahren angefangen, also 2 Jahre haben wir jetzt hinter uns, wir befinden uns im 3. Jahr. Und ich kann mich noch erinnern, das erste Motto 2018 entstand aus meiner Predigtserie im 1. Korintherbrief. Da ging es dann um die Wichtigkeit der Gemeinde und die Einheit der Gemeinde und die Wichtigkeit der Geistesgaben und wie die Gaben auch gebraucht werden sollen für das Wachstum der Gemeinde und den Erhalt der Einheit. Also der Herr hat uns da aufs Herz gelegt durch sein Wort, in 1. Korinther 12 vor allem auch, dass wir diese Gabe aneinander gebrauchen, eben auch um die Einheit der Gemeinde zu stärken. Ich lese euch einfach mal 2 Verse vor, also wie man auch hier sehen wird, diese Gaben sind nicht für uns selber, also da ist nicht etwas, was uns geschenkt wurde, das wir für uns behalten, wie bei einem Geburtstagsgeschenk oder Weihnachtsgeschenk, sondern Geschenke, die wir erhalten von Gott durch den Heiligen Geist, aber für euch, für die anderen. Sehr deutlich wurde das in 1. Korinther 12, Vers 7, den haben wir immer wieder vorgelesen und uns in Erinnerung gerufen. Da heißt es, jedem aber wird das offenbare Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen gegeben. Also allgemein, dieses Wort in der Schlachterübersetzung ist hinzugefügt, aber es drückt sehr gut aus, was hier tatsächlich gemeint ist. Das Wirken des Geistes, also diese Gaben des Geistes, die Geistesgaben zum allgemeinen Nutzen, zum Nutzen untereinander in der Gemeinde. Und dann ab Vers 24 sehen wir einen anderen Aspekt, der eben auch sehr wichtig ist. Hier heißt es aber, Gott hat den Leib zusammengefügt und dabei dem Mangelhafteren größere Ehre gegeben, damit, Achtung, keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Also hier eben diese Aspekte, diese Betonung der Wichtigkeit der Gemeinde als Familie. Und weil wir das so erkannt haben, dass wir als Gemeinde eigentlich Familie sind, an anderer Stelle benutzt Paulus, gibt es zumindest eine Stelle, in der Paulus genau dieses Wort gebraucht. Er nennt die Gemeinde eine Familie, er hat das griechische Wort Oikos benutzt, kann man auch anders übersetzen, aber es heißt eben auch Familie. Und so haben wir uns eng daran gehalten und haben in diesem Jahr, also in dem Jahr damals 2018, uns vorgenommen, we are family. Erinnert ihr euch noch, oder? We are family. Das haben wir immer wieder gesagt. Und der Herr hat diesen Vorsatz wirklich gebraucht. Also ich möchte euch nochmal vorlesen, was ich damals in meinem Rückblick auf das Jahr 2018 geschrieben habe. Also wir schreiben ja jedes Jahr so Gruppenberichte und Jahresrückblicke. Und wenn ihr heute nach Hause kommt, werden alle von euch den Jahresrückblick und die Gruppenberichte, wie spät haben wir es? Jetzt genau, also wenn ihr in 2 Minuten aufs Handy guckt, das dürft ihr dann ausnahmsweise mal, werdet ihr diese Mail erhalten mit dem Jahresrückblick. Ich habe gewartet, bis ich jetzt genau an dieser Stelle sein werde. Okay, also nochmal aus dem Rückblick auf das Jahr 2018, wo ich dann einfach so aufgefangen habe, was wir in der Gemeinde miteinander gemerkt haben, empfunden haben und wie ich es gesehen habe. We are family war das Motto unserer Gemeinde im Jahr 2018. Rückblickend können wir sagen, dass der Herr auf besondere Weise gewirkt hat. An verschiedenen Stellen des Gemeindelebens wurde deutlich, dass wir als Gemeindefamilie noch weiter zusammengewachsen sind. Der wachsende Familienzusammenhalt wurde sogar von Gästen unserer Gemeinde wahrgenommen. Also es waren Situationen, wo Gäste auf uns zugekommen sind und das geäußert haben. Und das hat uns natürlich ganz besonders gefreut, dass das spürbar war. Das Jahresmotto 2018 entstand durch eine Kombination einer Predigt über Epheser 4 und der Andacht zum vorangehenden Abendmahl über Kolosser 3, die Verse 12 bis 17. Dort hatten wir auch die Aussagen gefunden, die uns im Jahr 2018 als Motivation dienen sollten. Und ich zeige euch das einfach nochmal. Erinnert euch? Das waren die Dinge, die wir uns im Jahr 2018 vorgenommen hatten. Wir hatten gesagt, we are family. Das war ja, das entstand ja, es war eigentlich mehr ein Gag, ja, dieser Titel, der stammte aus einer Predigt von mir, die ich so betitelt hatte. Und dann ist das einfach irgendwie hängen geblieben. Und dann haben wir gesagt, was will ich dazu beitragen? Und diese Dinge, die wir dazu beitragen wollten, kamen direkt aus dem Bibeltext, nämlich aus Kolosser 3, die Verse 12 bis 17. Im Jahr 2018 war demnach die Wachstumsdynamik sozusagen nach innen gerichtet. Also auf uns und wir vor dem Herrn nach innen gerichtet. Dass der Leib, dass wir als Leib Christi noch enger zusammenrücken und die Einheit gestärkt wird, die, und das wissen wir, unserem Herrn Jesus Christus ja so unglaublich wichtig ist. Das sehen wir auch in der aktuellen Predigtserie im Johannesevangelium. Ich lese euch nun mal einen Vers, zwei Verse vor aus Johannes 13, wo der Herr sagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Also er gibt uns ein Gebot, es ist keine Option, sondern ein Gebot. Da gab es eine Predigt darüber, über diese Verse. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das heißt also, die Liebe und die Einheit, die wir untereinander haben, sind ein gigantisches Zeugnis für den Herrn Jesus Christus. Und das Gegenteil natürlich auch. Das Gegenteil, Uneinigkeit, ist ein großes Zeichen, ja eigentlich für das Gegenteil, dass wir nicht im Wille des Herrn uns befinden. Aber die Einheit ist ein großes Zeugnis. Und deshalb hatten wir gesagt, we are family. Gut, und dann die Frage, wie sollte es weitergehen? In den letzten Monaten von 2018 stießen wir dann immer wieder auf das Kapitel Epheser 4. Das kam in der Seelsorge vor, wir haben es im Erziehungsabend besprochen. Einer von euch, ich glaube es war Micha, einen Impuls darüber geschrieben. Also es kam auch da nochmal vor, unabgesprochen. Und so hatte ich einfach das Gefühl in den letzten Wochen des Jahres, dass gerade dieses Kapitel irgendwie im Blick des Herrn liegt. Und deswegen sollten wir uns auch darauf konzentrieren. Das haben wir dann auch gemacht. Wir haben uns Epheser 4 in der ersten Predigt des vergangenen Jahres genauer angeschaut und das als Motto für das Jahr genommen. Das ist eben zu diesem Motto geworden. Gemeinsam wachsen. Und ich denke, wir alle haben gemerkt, dass dieses gemeinsame Wachstum auch wirklich stattgefunden hat. Jeder Einzelne für sich, aber auch wir als Gemeinde. Gerade wir als Gemeinde, weil wir haben gesagt, gemeinsam wachsen, nicht jeder Einzelne für sich. Das ist ja auch, was der Herr möchte für die Gemeinde, dass wir gemeinsam wachsen. Und wir alle sind auch, und das haben wir auch immer wieder in den Gebetszeiten gemerkt, auch gerade heute Morgen wieder, sind alle sehr dankbar dafür, wie wir gemeinsam gewachsen sind und wie der Herr dieses Wachstum geschenkt hat. Und jetzt muss ich mal gucken, gerade sind die Rollos runtergegangen oben. Vielleicht kann jemand da die Rollos mal wieder nach oben machen. Ich denke, das war versehentlich. Deswegen war ich gerade ein bisschen abgelenkt. Also ihr Lieben, selbstverständlich waren wir dem Herrn sehr dankbar, was er gemacht hat. Und ich muss einfach mal nebenbei sagen, es geht gar nicht darum, dass wir hier oder dass ich vielleicht sogar noch irgendwelche schlauen Ideen habe, sondern es sind wirklich Dinge, wo wir einfach auch im Dialog mit Rolf und vielleicht anderen auch einfach fragen, was ist dem Herrn wichtig für diese nächsten Wochen und Monate des Jahres? Ja, ich wollte gar nicht diese Mottos machen, das hatte ich mir nicht vorgenommen, sondern das wurde einfach deutlich damals, als wir damit begonnen haben und dann im Jahr danach. Okay, da habe ich dann schon ein bisschen mehr drüber nachgedacht, auch dieses Jahr. Aber auch da war immer wieder der Blick, was will der Herr uns zeigen? Was ist ihm wichtig für uns? Und ich habe auch ein gewisses Maß an Ehrfurcht vor diesem ganzen Thema, denn vielleicht ist es doch nur eine gute Idee mehr oder weniger gute Idee und irgendwas, was der Herr dann gar nicht, wo der Herr eigentlich was anderes wollte. Also das habe ich irgendwo auch immer wieder im Hinterkopf. Und deswegen können wir nur, im Grunde genommen nur im Rückblick auf die letzte Zeit, in der wir uns in dieser Weise konzentriert haben, halt wirklich sagen, was der Herr damit gemacht hat. Umso mehr finde ich, und so sehe ich es für mich und ich denke ihr auch, als wir alle als Gemeinde können einfach sehr, sehr dankbar sein, wenn der Herr wirklich das, was wir uns vornehmen, ja, mit einem gewissen Maß an Ehrfurcht, dann auch wirklich gebraucht und wunderbar segnet. Ich möchte euch auch nochmal vorlesen, was ich damals im Rückblick, beziehungsweise was ich jetzt im Rückblick schreibe, auf das vergangene Jahr. Diesen Rückblick, den ihr jetzt gerade in eurem Postfach haben solltet. Okay, also hier schreibe ich, im Rückblick auf das vergangene Jahr können wir sehr dankbar sein, wie der Herr unser Jahresmotto gemeinsam wachsen gesegnet hat. Ich denke, uns allen ist dabei klar, dass sowohl die Idee für dieses Motto als auch das Wirken letztendlich vom Herrn kommen und kamen. Aber es macht mich auch froh zu sehen, wie sich so viele von uns vom Herrn haben gebrauchen lassen und wie wir als Gemeinde gemeinsam gewachsen sind. Einzelne Beispiele dafür sind unser gemeinsames Bibelvers-Lernprojekt, das wir in diesem Jahr gerne weitermachen und sogar noch ausbauen, wie ihr gesehen habt, wie ihr heute Morgen gehört habt. Wir haben begonnen, die Musik in unserer Gemeinde zu verbessern auf der Grundlage von Gottes Wort. Etwa 20 unserer Geschwister haben dieses Jahr die OIC-Seelsorgeschulung erfolgreich abgeschlossen. Und das sieht man auch heute Morgen, wir sind auch zahlenmäßig gemeinsam gewachsen. Wenn also im ersten Jahr die primäre Wachstumsdynamik sozusagen nach innen gerichtet war, war sie im vergangenen Jahr auf Gott ausgerichtet, also nach oben ausgerichtet. Denn wir wollten ja in Gottes Willen wachsen, in der Art und Weise, wie er das für uns haben möchte, erst nach innen und jetzt sozusagen nach oben. Das war die Dynamik in diesem vergangenen Jahr. Und somit ist natürlich die große Frage, was kommt danach? Und da habe ich sehr lange darüber nachgedacht, eigentlich fast das gesamte Jahr. Und ich denke, das ist eben ganz besonders spannend, weil wir einfach sehen, wie der Herr die vergangenen Mottos gebraucht hat, unsere vergangenen Vorsätze. Und es geht also um etwas. Und deswegen ist das auch für mich so spannend gewesen, jetzt darüber nachzudenken, was wird es sein? Nach dem Fokus nach innen mit We're Family und nach oben mit gemeinsam wachsen, ist sicher dran, dass wir uns jetzt darauf konzentrieren und orientieren, nach außen zu gehen. Gemeinsam miteinander gestärkt, in unserem Glauben gestärkt durch unsere gestärkte und gewachsene Beziehung zum Herrn, muss jetzt irgendwie kommen, dass wir nach außen gehen. Man könnte also sagen, konzentrieren wir uns jetzt auf Evangelisation. Ich denke, das wäre völlig im Einklang mit Gottes Wort. Aber es wird noch ein bisschen mehr sein. Und das möchte ich euch jetzt erklären. Was mir wichtig geworden ist für dieses Jahr, ist sozusagen all diese Elemente aus den vorangehenden Jahren noch mit reinzunehmen und da weiterzumachen. Nicht einfach zu sagen, wir legen das jetzt beiseite, wir sind enger aneinander zusammengewachsen, wir sind im Herrn, im Glauben gewachsen, jetzt machen wir was ganz Neues. Also so funktioniert es nicht. Das hat es allerdings auch ein bisschen schwierig gemacht, das alles miteinander zu verbinden. Aber ich hoffe, ich habe es geschafft. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Wie verbinden wir all diese Dinge und dann eben auch noch unsere Betonung der Seelsorge? Das müssen wir auch noch mit reinnehmen. Wir haben 2 Jahre lang und länger sogar uns gerade auch mit diesem Thema der biblischen Seelsorge ausführlich befasst. Und eben auch noch die Ausrichtung nach außen. Und ich denke, eine Bibelstelle, die uns da sehr, sehr gut helfen wird, ist Matthäus 28. Aber zuerst möchte ich euch jetzt sagen, was das Motto sein wird. Jetzt ist es soweit. Das Motto wird sein, gemeinsam unterwegs. Gemeinsam unterwegs. Das müssen wir natürlich jetzt noch mit Inhalt füllen, mit biblischem Inhalt. Und genau das wollen wir jetzt machen und damit beginnen. Aber wie gesagt, das ist nur der Anfang heute. Ja, das muss weitergehen. Auch diese Bibelstelle, die ich jetzt auslegen werde, Matthäus 28, da sind ganze Bücher darüber geschrieben worden. Ja, da könnte man eine ganze Predigtserie wahrscheinlich machen. Das kann ich natürlich nicht. Also zumindest das ist heute nicht der Anlass, sondern ich möchte uns einfach nur eine gute Einführung geben in dieses Thema. Matthäus 28, fange mit Vers 16 an und gehe dann bis zum Ende. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wunderbare Worte unseres Herrn, der Missionsbefehl. Der ist uns so vertraut. Und das ist auch gut so. Das ist ja der Missionsbefehl. Aber ich denke, es ist manchmal auch wichtig, einfach nochmal wieder zu den Grundlagen zurückzukommen und die sich in Erinnerung zu rufen. Wir sind hier, also das ist der Zusammenhang kurz nach der Kreuzigung und der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. In Vers 16 lesen wir, dass die 11 Apostel nach Galiläa gingen, an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Das ist ganz gut ausgedrückt, wohin er sie bestellt hatte. Welcher Berg das war, wissen wir nicht. Aber was wir wissen ist, dass der Herr Jesus Christus ihnen tatsächlich gesagt hatte, dass sie da hinkommen sollen. Das hat er getan in Matthäus 26, Vers 32 und dann nochmal am Anfang dieses Kapitels in Vers 7. Also Matthäus 28, Vers 7 lese ich jetzt nicht vor, aber da sind Hinweise darauf, dass der Herr Jesus Christus gesagt hat, nach meiner Kreuzigung, nach der Auferstehung kommt und trefft mich in Galiläa. Und genau das taten die Jünger dann auch. Nochmal Vers 16. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Genau die richtige Reaktion darauf, den Herrn, den auferstandenen Herrn wiederzusehen. Einige aber zweifelten. Es ist interessant zu sehen, also diese gemischte Reaktion der Jünger auf den auferstandenen Herrn. Die einen werfen sich anbetend nieder, richtig, und die anderen zweifelten. Gut, es kann sein, dass sie das nur für einen kurzen Moment gemacht haben, als sie da plötzlich Jesus gesehen haben und so überrascht waren. Das Wort kann auch bedeuten zögern. Also sie haben vielleicht kurz gezögert. Aber ich weiß nicht. Also wenn wir nochmal überlegen, wie das war bei den Jüngern kurz vor der Kreuzigung bis hin zur Kreuzigung, wie sie immer wieder gezweifelt haben. Also ich würde mich nicht wundern, wenn einige tatsächlich an diesem Punkt immer noch wirklich zweifelten. Immerhin hatten sie den Heiligen Geist ja noch nicht. Der würde erst kurz später, ein paar Wochen später kommen. Und dann würden sie Kraft erhalten, Zeugen für den Herrn zu sein. So wie wir das heute dürfen, in der Kraft des Heiligen Geistes. Vers 18. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Diese wunderbaren Worte unseres Herrn gebraucht er einleitend für das, was er ihnen dann sagen würde. Und was wir sehen, ist die Allmacht unseres Herrn. Die Allmacht. Das Wort Macht, das er hier gebraucht, ist eigentlich, also wenn man es wörtlich übersetzt, ist es das Wort Autorität. Damit ist eine herrschaftliche Autorität, die Autorität eines Königs, eines Herrschers gemeint. Aber so weit ist es in diesem Moment noch nicht. Auf die königliche Herrschaft müssten die Jünger noch warten. Und auch wir müssen noch darauf warten. Das wird der Herr Jesus Christus dann tun, also seine königliche Herrschaft ausüben im tausendjährigen Reich. Auf der Grundlage genau dieser Autorität, die der Herr vom Vater erhalten hatte, gibt er jetzt seinen Jüngern und uns diesen Auftrag. Vers 19. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Das erste ist also ein Auftrag. Der Auftrag des Herrn. Über diese beiden Verse sind tatsächlich Bücher geschrieben worden. Wie gesagt, ich kann nur kurz darauf eingehen. Eventuell komme ich im Laufe des Jahres nochmal darauf zurück. Die grammatische Form der Verben, die hier verwendet werden, die sind ziemlich wichtig. Ich möchte euch nicht mit griechischer Grammatik quälen, aber es ist wichtig, sich die Grammatik hier anzuschauen. Aber sie machen die Übersetzung auch nicht ganz einfach, weil manchmal gibt es keine direkten Entsprechungen der griechischen Formen im Deutschen. Und da muss man überlegen, wie es gemeint ist. Und genau so ein Fall ist das hier. Wenn wir diese wichtigen Aussagen unseres Herrn einfach in unseren Übersetzungen lesen, bekommen wir den Eindruck, dass er seinen Jüngern und uns hier mehrere Aufforderungen gibt, vier sozusagen, auf gleicher Ebene, vier Aufforderungen, vier Befehle. Es klingt so, als würde er sagen, geht hin, macht zu Jüngern, tauft und lehrt, auf gleicher Ebene, drei, vier Befehle. Tatsächlich ist es aber so, wenn man sich die Grammatik genau anschaut, dass es hier nur einen Befehl gibt. Es gibt hier nur einen einzigen Befehl. Und dann drei weitere Partizipien, die sozusagen diesen Befehl weiter erläutern, weiter beschreiben und erklären. Der einzige Befehl hier ist das Wort Macht zu Jüngern. Macht zu Jüngern, das ist der, von der Grammatik her gesehen, der einzige Befehl. Also ich habe jetzt gesagt, das Wort, und dann sage ich Macht zu Jüngern, drei Worte. Tatsächlich ist das im Griechischen ein Wort, auch dafür haben wir keine Entsprechung. In der Verbform. Ja, das ist Jünger machen. Ist nicht sehr geschmeidig, deswegen Macht zu Jüngern. Das ist also unser Auftrag. Der Auftrag, der Gemeinde, unser Auftrag, macht zu Jüngern. Die anderen drei Verben erklären, wie Jünger gemacht werden sollen, nämlich indem wir gehen, taufen und lehren. Aber auch das ist noch nicht alles. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, die grammatische Struktur ist hier nicht ganz einfach und das merkt man immer wieder. Tatsächlich, und das werde ich, wenn ich noch mal näher drauf eingehe, werde ich euch auch zeigen an Parallelstellen, die grammatische Struktur, die der Herr hier gebraucht, zeigt tatsächlich, dass, ja, es gibt nur diesen einen Befehl, aber diese Partizipien haben auch einen gewissen Befehlscharakter. Also es ist nicht so, als würden wir sagen, nur Macht zu Jüngern und das andere ist so optional. Sondern auch da sehen wir eine wirkliche Intention. Macht zu Jüngern, aber wir sollen auf alle Fälle Jünger machen, aber wir sollen eben auch gehen, taufen und lehren. Aber halt mir fest, der Hauptbefehl hier, die Hauptanordnung an uns, der Auftrag, den wir haben als Gemeinde, ist Jünger zu machen. Macht Jünger. Jünger, ich denke, das wissen wir alle, die allermeisten von uns, das sind Nachfolger oder Schüler. Nachfolger oder Schüler unseres Herrn Jesus Christus. Andere zu Jüngern zu machen, bedeutet also, dass wir sie zunächst zum Herrn führen müssen. Wir müssen sie einladen und mit dem Herrn vertraut machen. Ganz klar. Und ihnen das Evangelium erklären. Wir müssen sie zum Herrn führen, sodass sie umkehren, mit Gottes Hilfe natürlich, und ihn als Erlöser und Herrn in ihrem Leben annehmen. Das ist übrigens, was jeder von uns tun muss, um in einer Beziehung, in einer lebendigen Beziehung zu unserem Gott zu leben. Also wir sind eine relativ große Gruppe heute Morgen und ich weiß nicht, vielleicht ist der eine oder andere hier, der diese bewusste Entscheidung noch gar nicht getan hat. Jesus in sein Leben einzuladen. Du hast diese Entscheidung noch nicht getroffen und hast demnach auch nicht die Vergebung deiner Sünden erfahren. Also hier nur der kurze Hinweis, tu das. Und wenn du nicht weißt, wie du das tun kannst, wie du Jesus Christus ganz bewusst in dein Leben einlädst, dann sprich einen von uns an. Wir werden dir das gern anhand von Gottes Wort zeigen, sodass auch du umkehren kannst und Jesus Christus als deinen Erlöser und Herrn kennenlernen kannst und ein Nachfolger unseres Herrn Jesus Christus werden kannst, ein Jünger. Und dann kannst du da auch mitmachen und mit uns gemeinsam unterwegs sein. Gut, also mit dieser Einladung zu Jesus Christus beginnt sozusagen der Prozess des Jüngermachens. Das ist das, was wir typischerweise als Evangelisieren, als Evangelisation bezeichnen. Die gehört auf alle Fälle dazu. Aber es ist mehr als das, wie wir gleich sehen werden. Mein erster Unterpunkt hier ist, geht. Um Menschen zu Jesus Christus einzuladen, müssen wir natürlich zu ihnen erstmal hingehen. Auf sie zugehen, ganz klar. Und ich finde diesen Punkt besonders gut hier, weil er eine gewisse Dynamik in das Ganze hineinbringt. Die anderen Punkte natürlich auch, aber gerade dieses Gehen. Und deswegen haben wir diesen Titel auch genannt, unterwegs. Und wir haben das gemeinsam aus den vorangehenden Jahren auch noch mit reingenommen und haben gesagt, gemeinsam unterwegs. Gemeinsam unterwegs, denn wir sollen gehen, ganz klar. Wir sollen zu Ungläubigen hingehen, um sie dann zum Herrn einzuladen. Und das ganz bewusst. Das ist auf alle Fälle Teil, also das ist der Beginn des Jüngermachens, ganz klar. Das tun wir an so vielen Stellen schon. Und ihr Lieben, es geht auch nicht darum, dass wir jetzt heute Morgen sagen, und das werde ich am Ende auch nochmal ganz kurz erwähnen, also es geht nicht darum, dass wir jetzt wieder was ganz Neues machen, sondern dass wir uns einfach überlegen, wo stehen wir? Dass wir so ein bisschen Bilanz ziehen, überlegen. Und da wird dann auch der Dreiklang wichtig. Kommt gleich. Also an ganz vielen Stellen tun wir das ja schon. Wir laden Menschen zu Jesus Christus ein am Büchertisch, einmal im Monat, bei Evangelisationen, in Gesprächen mit unseren Freunden und Verwandten und am Arbeitsplatz oder sonst wo. Also wir laden Menschen bereits ein. Und das sollen wir auf alle Fälle weiter tun, denn das ist der Beginn des Jüngermachens. Interessanterweise fügt der Herr hier dann auch noch hinzu, alle Nationen, alle Völker. Hingehen schließt demnach auch das mit ein, was wir als Mission bezeichnen. Also weiter weggehen, zu anderen Völkern gehen und auch da wieder einzuladen. Also auch das ist hier mit drin. Auch darauf könnte man weiter eingehen, aber dafür habe ich nicht die Zeit heute. Aber kommen wir zu Vers 19. Hier geht es weiter: und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes. Nee, wir sind schon in Vers 19, das ist der zweite Teil von Vers 19, verzeiht. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also der zweite Unterpunkt, ganz klar, tauft. Wir sollen also Menschen zu Nachfolgern des Herrn machen, indem wir zu ihnen hingehen, sie zum Herrn führen und sie dann taufen. Auch ganz klar Teil dieses Missionsauftrags. Mit der Taufe, also der biblischen Glaubenstaufe, drückt ein Gläubiger, der sich taufen lässt, nach außen sichtbar aus, was in seinem Herzen bereits stattgefunden hat. Er sagt sozusagen: ich habe Jesus Christus angenommen in meinem Herzen, ich bin errettet, ich gehöre zu ihm, ich bin mit Jesus Christus begraben und wieder auferstanden. Das ist das, was wir symbolisch in der Taufe zum Ausdruck bringen. Das ist Römer 6, die Verse 3 bis 4. Könnt ihr euch auch zu Hause nochmal durchlesen. Römer 6, die Verse 3 bis 4. Die Taufe drückt also zum einen die Zugehörigkeit zu Jesus Christus aus. Ganz klar. Durch die Taufe zeigen wir, ich gehöre zu Jesus. Aber es gibt auch noch einen anderen Aspekt, nämlich die Zugehörigkeit zur Gemeinde. Das ist 1. Korinther 12, Vers 13 zum Beispiel, wo es heißt: denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Genau. Der Geist fügt bei unserer Errettung uns alle dem Leib Christi hinzu. Das ist die Geistestaufe. Und in der Wassertaufe, in der Glaubenstaufe, zeigen wir das dann nach außen und sagen: ja, ich gehöre auch zur Gemeinde. Ich gehöre zu Jesus Christus und dadurch gehöre ich zum Leib Christi, zur Gemeinde. Und wir drücken auch damit aus: ich gehöre zu einer Ortsgemeinde. Denn wir können zwar den ganzen Tag sagen, ich gehöre zum gesamten Leib Christi, aber wir müssen nie die ganzen Befehle, die wir haben, die ganzen Einanderbefehle, all die Dinge, die können wir nur miteinander tun, in der Gemeinschaft, miteinander. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, an diesem Punkt die Gemeinschaft mit einer Ortsgemeinde zu verstehen. Also nicht nur die Zugehörigkeit zu Jesus, sondern eben auch zu einer konkreten Gemeinde. Und der dritte Unterpunkt ist: und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Also der Punkt lehrt. Und das ist natürlich auch ein ganz grundlegend wichtiger Teil des Jüngermachens. Das ist Teil unseres Auftrags. Wir müssen einander Gottes Wort nahebringen, erklären, lehren, auslegen, helfen anzuwenden, all diese Dinge. Auch das findet natürlich in einer Gemeinde wie unserer an allen möglichen Stellen statt. Und es zeigt auch, wie wichtig uns das ist, wie wichtig uns die Lehre aus Gottes Wort ist. Also wir schauen nicht so sehr darauf, was machen andere oder welche Methode könnte man verwenden, sondern wir schauen nach, was sagt die Bibel darüber, wie wir Dinge tun sollen, wie wir leben sollen, wie wir dem Herrn als Jünger nachfolgen sollen. Wo lehren wir Gottes Wort? Natürlich in sämtlichen Bibelstunden, angefangen mit den ganz kleinen bis zu den großen, in TTZ, in Predigten und auch in dem, was wir typischerweise als Jüngerschaften bezeichnen. Also vielleicht zwei oder mehrere, die sich treffen und dann eine Jüngerschaft miteinander haben. Auch da ist Gottes Wort die Grundlage. Lehren ist die Vermittlung von Wissen, ganz klar, von Informationen. Aber das ist nicht das letztendliche Ziel. Also nur einfach den Kopf voll zu haben mit biblischem Wissen ist nicht das letztendliche Ziel. Das Wissen, das wir erlangen durch das Lernen von Gottes Wort, ist, dass wir dem Herrn, ja, beziehungsweise ich lese es euch vor, der Herr sagt das nämlich hier auch. Er sagt nämlich: lehrt sie, was sollen wir lehren, also einander lehren, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Also hier geht es nicht nur darum, um Lehre, um mehr zu wissen, sondern Lehre, um gehorsam zu sein, um zu wissen, wie wir dem Herrn nachfolgen sollen und einander zu ermutigen, das dann auch zu tun. Eine sehr gute Bibelstelle, die das ausdrückt, ist Epheser 4. Ich lese ab Vers 11. Wo es heißt, und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Ich finde, das ist eine sehr gute Beschreibung, was der Lehrauftrag der Gemeinde ist. Also, das hilft uns einfach zu verstehen, wie das zu funktionieren hat hier in der Gemeinde. Mit dem Ziel, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi hinzugelangen. Gut, das war der Auftrag. Nämlich Jünger zu machen, indem wir fernstehenden Menschen zu fernstehenden Menschen gehen, sie zu Jesus einladen, sie taufen und sie lehren. Aber Vers 20 ist noch nicht zu Ende. Hier heißt es auch noch, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wir haben gesehen die Allmacht, den Auftrag und jetzt die Ankündigung des Herrn. Das ist ein so wunderbares Ende für diesen Abschnitt, findet ihr nicht auch? Und gleichzeitig eine große Ermutigung. Bei diesem gigantischen Auftrag, den wir haben, alle Nationen zu Jüngern zu machen, also das ist ja gigantisch. Das könnte einen auch überwältigen einfach. Aber die Tatsache ist, wir sind dabei nicht alleine. Der Herr ist bei uns. Er wird uns helfen bei der Erfüllung dieses Auftrages. Er wird dabei immer bei uns sein, uns unterstützen, uns ermutigen, uns führen und stärken und das bis zum Ende des Zeitalters. Also bis zum Ende dieser Zeit, der Gemeindezeit. Wird natürlich auch danach noch bei uns sein, aber es geht hier um den Auftrag. Er wird in diesem Auftrag wirken und uns helfen. Und das finde ich einfach eine wunderbar ermutigende Aussage. Gut, und jetzt möchte ich wieder praktisch werden. Ich möchte uns nämlich sagen und euch sagen, wie ich mir den Fokus in diesem Jahr genau vorstelle. Und dazu möchte ich euch zeigen, wie ich unseren Auftrag des Jüngermachens verstehe und das auch schon seit Jahren, unter anderem auch im TTZ, lehre. Und dazu möchte ich euch eine Folie zeigen, die ich auch im TTZ verwende. Die habe ich von meinem damaligen Pastor in Amerika, der das mal in einem Seelsorgejournal veröffentlicht. Und zwar nennt sich das Ganze der Fluss der Jüngerschaft. Der Fluss der Jüngerschaft. Wer von euch bei mir im TTZ biblische Seelsorge war, kennt das. Und so denke ich, so sehe ich das Ganze und so können wir das Ganze übereinbringen und zusammenfügen. Und zwar, also es soll ein Fluss sein und kleine Bötchen. Ich werde euch gleich noch ein anderes Bild zeigen, das vielleicht ein bisschen deutlicher ist. Das könnten wir nennen vorbereitende Jüngerschaft. Vorbereitende Jüngerschaft oder wir nennen das typischerweise auch Evangelisation. Also wie kommen die Bötchen, die Menschen, die Ungläubigen in die Gemeinde hinein? Nämlich in den Strom der Jüngerschaft. Das ist der normale Strom der Jüngerschaft. Also das ist da, wo ganz, ganz viele unserer Aktivitäten stattfinden, im normalen Strom der Jüngerschaft, in der normalen Jüngerschaft. Normal in Anführungsstrichen. Also das ist das, was eben Jüngerschaft weitestgehend bedeutet. Vorbereitende Jüngerschaft und dann der normale Strom der Jüngerschaft. Und dann gibt es aber auch noch diesen Teil und der ist mir eben auch noch wichtig. Und das nennt Steve Fires heilende oder helfende oder intensive Jüngerschaft. Und das wiederum ist die Seelsorge. Also hier bringen wir diesen Aspekt, diesen meiner Ansicht nach, ich denke unserer Ansicht nach, wichtigen Aspekt des Dienstes, des intensiven Dienstes am Nächsten, der Seelsorge, kommt da auch noch mit rein. Also was das sein soll, das ist eine kleine Ausbuchtung, in der sich die Bötchen so ein wenig ausruhen können und wo ihnen geholfen werden kann, wenn sie müde geworden sind, wenn sie gelitten haben. oder wenn sie vielleicht auch in Sünde gefallen sind. Das ist das, was Seelsorge ist. Gut, und dann möchte ich euch das Bild mal zeigen. Wir haben nämlich eine liebe Schwester in Ingolstadt, von der ich weiß, dass sie einfach sehr begabt ist, was das Malen von Bildern angeht. Und die habe ich vor einigen Wochen gefragt, ob sie bereit wäre, dieses etwas nüchterne Bild vorher zu einem schönen Bild zu gestalten. Und das hat sie dann auch gemacht. Und wir haben das gescannt. Hier ist das Bild, das sie mir gemalt hat und letzte Woche zugeschickt hat. Ella Schnabel, die auch mit uns in den Kinderfreizeiten dient. Und da seht ihr das Ganze nochmal sozusagen in schön, in künstlerisch. Ich glaube, das müssen wir mal gucken, wo das Bild hinkommt. Und da haben wir eben nochmal wieder deutlich netter gemalt, eben den Fluss der Jüngerschaft mit Evangelisation, mit dem, was wir als eigentliche Jüngerschaft bezeichnen und mit der Seelsorge. Und das habe ich euch gezeigt, das will ich euch zeigen, damit ihr versteht, wie ich denke, wie ich einfach diese ganzen Aspekte zu einem zusammenfüge. Und das ist mir eben für dieses Jahr so wichtig, denn gerade auch die Seelsorge, die jetzt nicht direkt in Matthäus 28 erwähnt wird, ist so wichtig. Die wird an anderen Stellen erwähnt. Ich lese euch mal zwei Bibelstellen vor, die sehr wichtig sind in dem Zusammenhang. Römer 15, Vers 14, wo es heißt, wo Paulus sagt: Ich bin aber, meine Brüder, auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, Achtung, fähig, auch einander zu ermahnen. Und ich sage immer wieder, dieses Wort ermahnen kann auch ermutigen heißen. Auch wieder so ein griechisches Wort, das sehr, sehr viel Inhalt hat. Das ist eigentlich das, was wir in der Seelsorge tun, einander ermahnen und ermutigen mit Gottes Wort. Und dann 1. Thessalonicher 5, Vers 14, wo es heißt: Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Also in meinen Gedanken, in meinem Denken sind all diese drei Punkte, all diese Aspekte Auftrag der Gemeinde. Die gehören zusammen und das ist eben genau da, wo dieser Dreiklang wichtig wird. Ich denke, das ist wie ein Dreiklang. Das sind drei wichtige Elemente. Und als Gemeinde wollen wir einfach darauf achten, dass wir den richtigen Dreiklang spielen. Und dass wir einen gottgefälligen Dreiklang spielen. Und das ist die Frage, und ich bin fast am Ende. Müssen wir jetzt alle alles tun? Müssen wir alle alles tun? Evangelisieren, Jüngerschaften durchführen, Seelsorge. Gut, also grundsätzlich, ja, wir alle haben diesen Auftrag. Das gehört zu unserem Auftrag. Aber es ist natürlich so, wir alle wissen, dass wir unterschiedlich begabt sind. Darüber haben wir sehr viel in der Predigtserie gehört, über 1. Korinther 12, 13 und 14. Der Herr hat uns durch seinen Geist unterschiedlich begabt. Wir haben unterschiedliche Begabungen und wir haben diese Begabung auch in unterschiedlicher Gewichtung. Und deswegen gibt es hier einen gewissen Spielraum. Nicht jeder muss sich jetzt dringend in biblischer Seelsorge ganz, ganz viel ausbilden lassen. Aber manche haben einfach eine besondere Begabung dafür. Und dann sollen sie das auch tun. Ich finde es wichtiger, dass wir uns alle hier wiederfinden, dass wir uns alle in diesen drei Bereichen wiederfinden, aber eben gerne mit unterschiedlicher Gewichtung. Manche von uns sind einfach sehr, sehr begabt im Bereich der Evangelisation oder vielleicht Evangelisation und Seelsorge oder in Jüngerschaft, wie auch immer. Aber diese drei Elemente, diese drei Aspekte gehören alle zu unserem Auftrag, den wir alle miteinander haben. Und deswegen ist so wichtig, dass wir das so sehen, dass wir gemeinsam an diesem Punkt unterwegs sind. Gut, und das soll eben das Motto für dieses nächste Jahr sein. Gemeinsam unterwegs und eben diese drei Aspekte, Evangelisation, Jüngerschaft und Seelsorge. Und ganz konkret, wie machen wir das? Oder was machen wir jetzt? Es geht einfach nur darum, dass wir vielleicht mal Resümee ziehen, uns einfach mal überlegen, wo bin ich in diesen Bereichen unterwegs in der Gemeinde? Oder muss ich vielleicht da ein wenig mehr oder dort ein wenig mehr Augenmerk drauf werfen? Wichtig ist, dass wir einfach nur diese Dinge vor Augen haben und dass wir miteinander weitermachen und weiter miteinander unterwegs sind und diesen Auftrag erfüllen, andere zu Jüngern zu machen. Und jetzt bin ich tatsächlich am Ende, aber ich möchte euch noch einen letzten Gedanken geben. Noch diesen Gedanken hatte ich schon sehr, sehr lange, der ist mir nämlich sehr wichtig, habe ich auch in anderen Predigten immer schon mal wieder erwähnt, nämlich diesen Bibelvers in Epheser 4, Vers 15, der war auch Teil des letztjährigen Mottos. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist. Diese drei Aspekte, die wir hier haben, die Evangelisation, die Jüngerschaft und die Seelsorge, benötigen genau diese Herzenshaltung. In allen drei Aspekten sind wir beauftragt, die Wahrheit in Liebe zu reden. Zu Ungläubigen, zueinander, zu denjenigen, die vielleicht leiden und Herausforderungen in ihrem Leben haben. Die Wahrheit in Liebe mit dem Ziel, alle Jesus näher zu bringen. Denn er ist das Haupt, Christus. Beten wir zum Abschluss. Ja, wunderbarer Vater, wir wollen dich loben und preisen. Wir wollen dir danken für deinen wunderbaren Sohn Jesus Christus und auch für den Heiligen Geist, der uns führt und leitet durch dieses Leben in der Nachfolge. Vater, und jetzt haben wir dieses Motto für dieses Jahr. Vater, viele, viele Gedanken, aber letztendlich geht es darum, dass du darin wirkst, dass du dein Wort gebrauchst in unserem Leben, im Leben unserer Gemeinde. Vater, und ich möchte dir das jetzt einfach hinlegen, in Demut und in dem Bewusstsein, dass du vielleicht eine ganz andere Idee haben kannst. Vater, führe und leite uns und lass uns sensibel sein gegenüber der Führung deines Heiligen Geistes, der in uns allen wirkt und in unserer Gemeinde wirkt. Vater, und wir sind dir so unendlich dankbar, dass wir nicht alleine sind, sondern dass dein Sohn Jesus Christus uns gesagt hat, er wird bei uns sein bis ans Ende des Zeitalters. Vater, dafür danke ich dir. Wir sind nicht allein. Wir haben den Herrn und wir haben einander, wir haben die Gemeinde. Und dafür danke ich dir in Jesu Namen. Amen.